Kadepp, der politisch und weltanschaulich nicht ganz so neutrale Podcast von nordbayern.de ist zurück im Aufstiegsrennen oder im Abstiegsrennen, was ja irgendwie ein und dasselbe ist. Mein Name ist Fadi Kiblavi und verbunden bin ich, und ich hoffe, ich spreche das jetzt richtig aus, mit Flo Zenger. Hallo.
Jawohl, servus.
Und Uli Dickmeier, servus.
Servus.
Ja, Fußball-Podcast, auch eine geile
Idee. War gleich
Idee.
Die Spitze Richtung Rostock, oder wie?
Ja, klar. Wie wir gerade schon im Vorgespräch wieder mal festgestellt haben, ist ja, dass ich den erstbesten Gag immer gleich mitnehme. Aber keine Vorwürfe Richtung Rostock, dass die ein oder andere sich nicht ganz sicher war, wie man diesen wirklich nicht ganz so komplizierten Namen Fadi Kiblavi ausspricht. Alles cool. Fußball-Podcast, auch so eine geile Idee jetzt in Zeiten, in denen alle nochmal ihr Wissen in Sachen Atombombe auffrischen, schnell. Aber
ach, dann, du auch.
Ich auch. Da müssen wir jetzt irgendwie durch und sprechen, wie immer, nicht über Politik, sondern über 2:0 bei Hansa Rostock. Uli war dort und hat einiges zu erzählen von dieser Ostsee-Reise. Aber wir lassen mal schnell Thomas Korell unseren Sponsor vorstellen, und dann machen wir nach dieser kürzesten Einleitung ever den kürzesten Podcast ever. Bis gleich.
Kadepp, der Club-Podcast von nordbayern.de. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg.
Wie war's denn, Uli? Wenn einer eine Reise und Reisetour, bla bla bla. Ja.
Anstrengend war's.
Anstrengend?
Nervlich aufreibend.
Ja. Du bist
Ich werd zu alt für den Scheiß.
Ja. Das bist du schon seit einiger Zeit, wenn ich mir diese Bemerkung erlauben darf. Aber du bist am Freitag schon aufgebrochen Richtung Rostock mit der Deutschen Bahn.
Kommt man da nicht rechtzeitig hoch, ne? Samstag 13.30 Uhr. Ich weiß, dass es einige sehr bewundernswerte, tapfere Clubfans gegeben hat, die irgendwie nachts, Freitagnacht um 1 Uhr in Nürnberg mit dem Zug wegfahren sind, um dann irgendwie um 9 Uhr, glaube ich, in Rostock zu sein. Also
okay.
Allen Respekt, da hatte ich es dann noch doch relativ gemütlich in meinem Hotel am Freitag.
Die wären dann wahrscheinlich aber nicht mehr in der Lage gewesen, am Samstag Texte für nordbayern.de und die Zeitungen zu schreiben. Gehe ich jetzt einfach mal davon
aus. Ob ich dazu in der Lage war,
lesen wir.
Lässt sich diskutieren.
Morgen, naja. Und nach Hause gekommen bist du aber rechtzeitig unter einigem körperlichen Einsatz, wie du uns heute in der Redaktionskonferenz erzählt hast.
Also es hat ja schon damit angefangen, wenn ich das kurz erzählen darf.
Ganz kurz.
Dass ich ganz kurz in Rostock meine hinterlegten Tickets abholen sollte, und zwar laut E-Mail von Hansa Rostock zwischen dem Trainingsplatz und dem VIP-Parkplatz, wo ich mich dann mit dem Taxi hinfahren ließ und dann dahin wollte, worauf dann mir die Ordner gesagt haben, dass die Karten aber nicht da hinterlegt sind, sondern an einem Friedhof, was mich schon etwas verunsichert hat, muss ich sagen.
Mhm.
Und noch mehr verunsichert war ich dann, als sie mir dann erklärt haben, dass dieser Friedhof zu Fuß ungefähr 45 Minuten entfernt ist.
So lange bist du seit 20 Jahren nicht mehr gelaufen.
Naja, es ist auch schlecht, wenn es eine Stunde vor Spielbeginn ist. Ne? Also, dann leichte Panikattacken, und dann hat mir, glaube ich, die Dame, die deinen Namen nicht aussprechen kann.
Mhm. Wenn die ja, konnte sie ja.
Naja, war ja auch sehr, sehr freundlich und hilfsbereit. Die hat mir dann weitergeholfen, und die Tickets waren dann doch irgendwie dort, wo sie sein sollten, und das war alles ziemlich chaotisch. Und dann muss man auch, man kommt dann vom Stadion nicht mehr weg. Ich muss ja zu meinem Zug um 16.21 Uhr. Das heißt, ich musste mit Schlusspfiff schon gehen, weil ich dann irgendeinen Bus erwischen musste, der noch zum Hauptbahnhof fährt. Hab dann den strategischen Fehler gemacht, irgendjemanden zu fragen, ob das denn der richtige Bus zum Hauptbahnhof ist, um sicher zu gehen, worauf der mich fragte, was ich denn beim Hauptbahnhof will, und ich in meiner grenzenlosen Naivität sage, dass ich meinen Zug nach Nürnberg noch erwischen müsste, was dann ja für eine etwas vergiftete Atmosphäre gesorgt hat. Und ich saß dann in einem Bus mit lauter Rostock-Fans Und einer meinte dann, wir haben einen Nürnberger im Bus. Und, ja, dann etwas unwohl. Dann ist zu einem Überfluss noch die Hydraulik der Türen kaputt gegangen von dem Bus. Weshalb der Bus eine Viertelstunde nicht abfahren konnte und irgendwelche Leute an den Türen rumrepariert haben. Und ich schon gedacht habe, okay, wenn jetzt nicht bald losfährt, dann war's das mit nach Hause kommen. Ja, und das hat dann auch irgendwie geklappt. Und als ich dann in meiner Verpeiltheit irgendwann um 23 Uhr irgendwas am Bahnhof angekommen bin und noch meine S-Bahn nach Hause erwischen wollte und planlos in die erstbeste, die auf dem Gleis stand, wo sie stehen sollte, reingesprungen bin und wie ich drin saß, sagte dann irgendjemand, nächster Halt feucht. Dann war ich um 23.38 Uhr in Feucht am Bahnsteig gestanden.
Auch schön.
Ja, auch schön, ja. Und hab dann aber wieder einen Zug zurückgekriegt und irgendwann war ich zu Hause. Und wie gesagt, bei öffentlichem Nahverkehr, ich komme überall auf der Welt zurecht, aber sobald ich in Nürnberg mit der Straßenbahn fahren soll, ist es vorbei. Ich wollte schon mal zum Hauptbahnhof fahren und bin in Fürth rausgekommen, weil die Straßenbahn aus mir bis heute unerfindlichen Gründen einfach abgebogen ist. Also Fürth hat sich da was gegen mich verschworen.
Die Straßenbahn kann doch gar nicht nach Fürth fahren.
Ja, ich glaube, die war entführt oder keine Ahnung. Auf jeden
Fall. Oder wir reden über die 70er Jahre, als die Straßenbahn noch die Fürther Straße entlang gefahren ist. Wobei die gute Frage wäre, wo die damals dann hingefahren ist, ob die nach Fürth gefahren ist.
Ein weiteres trauriges Kapitel meiner etwas schwierigen Beziehung zum öffentlichen Nahverkehr in Nürnberg.
Ja.
Aber ich bin dann irgendwann zu Hause.
Also falls jemand von den Menschen, die hier zuhören, den Uli mal...
So ein Grundkurs.
Im öffentlichen Nahverkehr trifft, fragt ihn, ob er Hilfe braucht und bringt ihn dahin, wo er will. Seine Familie kann ihm ja immer Zettel mitgeben, auf denen steht, wo es hingehen soll. Und die zeigt es halt dann immer dem Schaffner vielleicht.
Oder es auf die Hand schreiben.
Ja. Wie war denn dein Samstag, Flo, wenn wir schon unsere Geschichten erzählen und all die jetzt wieder in den Wahnsinn treiben, die immer noch denken, dass das hier ein Fußball-Podcast
ist. Um Fußball geht.
Ja.
Wir waren vormittags, meine Nichte ist ein Jahr alt geworden.
Herzlichen Glückwunsch.
Das Patenkind von meiner Frau. Und wir waren dann, also die ganze Familie war im Tiergarten und dann das Geburtstagskind hat geschlafen, der Rest hat entweder Tiere angeguckt oder gegessen oder beides.
Mhm.
Und ja, das war so der Vormittag.
Dein Lieblingstier im Tiergarten?
Oh.
Okay. Uli, denk schon mal nach. Die Frage geht gleich auch an dich. Deshalb aber erstmal warten wir das.
Mein Lieblingstier im Tiergarten,
ja,
kann ich ganz spontan sagen.
Mhm, sag.
Schabrackendabier. Was ein landwaldischer, so ein fränkisches Wort ist.
Der Pinola, okay. Aber der ist nicht mehr da, ne?
Ne, der ist nicht mehr da, aber ich mochte Schabrackendabiere schon, bevor es Pinola gab. Also ich finde die einfach cool.
Wohin ist Pinola? Ist der mit dem Pinola nach Argentinien, oder?
Ne, den haben sie doch irgendwo zum Vermehren irgendwo anders hingeschickt, oder?
Okay. Das recherchieren wir bis zum nächsten Mal, wo denn der Pinola, das ist mir nämlich neu, dass der gar nicht mehr da ist.
Also ein Tier, in dem
Pinola. Der ist nach Lyon gewechselt, zu Olympique.
Ja.
Okay. Fast, aber ja.
Aber wie gesagt, ein Tier mit Bier ist schon mal super.
Ja, das stimmt. Haben wir jetzt ein Flosser Lieblingstier schon, oder?
Ich finde immer die kleinen Pandas sehr schön.
Okay.
Die anzugucken. Die schlafen ja meistens oder sind irgendwie drin oder verstecken sich. Das finde ich alles ganz sympathisch.
Panda oder Panda?
Der kleine Panda, ich weiß schon. Der rote.
Okay. Fängt gut an,
wird nicht besser.
Geht schlecht weiter, ja, genau.
Ja. Apropos Tiere essen, das muss ich noch schnell erwähnen, hervorragender Burger in Rostock.
Echt?
Man kann ja sagen, was man will, aber das können sie.
Ja. Ach, ja. Mir hat es eigentlich, ich war bei diesem Pokalspiel, das ins Elfmeterschießen, glaube ich, ging. Ja. Dass die halbe Nürnberger Fangemeinde dieses Spiel verpasst hat, weil sie dachten, das ist eine gute Idee, nochmal bei den im Vereinsheim der Ultras aus Rostock vorbeizuschauen vor dem Spiel und deshalb die Polizei auf den Plan riefen. Rostock ist eigentlich ganz, ganz nett als Stadt, hatte ich so den Eindruck.
Ja.
Aber gut.
Wenn wir beim Essen sind, wir waren am Freitag hat meine Mutter Geburtstag nachgefeiert, da waren wir im Hummelsteiner Park und meine Frau hat das Cordon Bleu sehr gelobt.
Mhm, okay. Hummelsteiner Park, da war ich ja schon ewig nimmer.
Ich war da noch nie.
Okay.
War auch ganz, ganz überrascht. Ich hatte einen Schweinebraten, der war auch gut.
Okay. Ach, Hummelsteiner Park. Meine Frau hat eine Zeit lang daneben dran gewohnt. Da war ich öfter mal, aber seitdem lange nicht mehr. Okay. Ja, ich war tatsächlich nur beim Griechen hier ums Eck. Deshalb fällt mein Kulinarik-Tipp diesmal aus, weil Grieche halt Grieche ist.
Ja, was heißt das? Das ist doch auch gut.
Ja, ja, oder gut, nicht? Aber doch, aber jetzt nichts Außergewöhnliches, war das halt so dieser Standard Gyros, Kalamari, Souvlaki, Zeugs, Tarama-Salat. Esst ihr Tarama-Salat eigentlich?
Nachdem ich sowieso keinen Salat esse, ist das schwierig.
Da steckt das Wort Salat drin, was es verdächtig macht.
Okay. Es sind Fischrouten.
Ich weiß, was es ist. Ich mag es auch auf dem Brot, aber so als Salat.
Okay. Ich sehe schon. Ja, naja, bleibt da mal ihr beim Cordon Bleu und ich esse die exotischen Sachen. Fußball.
Fußball.
Martin Funk hat mich provoziert in der Pressekonferenz nach dem Spiel. Erst jetzt weil er
besser.
Auf jeden Fall hat er an der Pressekonferenz teilgenommen. Erst hat er so boomermäßig sein Mikro die ganze Zeit angelassen, was ich ihm dann geschrieben habe, was er aber ignoriert hat, bis ihm dann diese Pressesprecherin darauf hingewiesen hat. Und dann hat er behauptet, dass sich keiner mehr traut, Robert Klaus zu fragen, wie es denn in Sachen Aufstieg aussieht, hat dann er gemacht und ich gleich nochmal. Fand ich witzig. Die Antwort fand ich auch gut von Robert Klaus. Der sagt, der erste FC Nürnberg ist im Aufstiegsrennen und im Abstiegsrennen gleichzeitig. Würdet ihr das so unterschreiben? Du hast mir gedroht auf Twitter, Flo, ob dieser Frage.
Womit habe ich dir gedroht?
Mit der Entlassung, oder? Oder wer sollte jetzt entlassen werden?
Ich wollte, glaube ich, alle rausschmeißen einfach.
Ich hab's auf mich bezogen, aber die Klubfrauen haben 4-0 gegen die zweite Mannschaft des FC Bayern gewonnen. Das ist natürlich auch... Ich sah tatsächlich ein bisschen was von diesem Spiel. Unter anderem einen gehaltenen Elfmeter. Der Ersatztorfrau dessen... deren Namen ich jetzt dummerweise wieder vergessen habe seitdem. Das ist so viel zu meiner Kompetenz in diesem Thema.
Aber gehaltener Elfmeter wäre jetzt ein richtig eleganter Übergang zum Rostock-Spiel.
Das stimmt. Ja. Wir können es ja so machen, dass ich auch den Namen des Torwarts des FC Hansa Rostock vergessen habe. Aber ich wollte eigentlich bei diesem Aufstiegsding bleiben und eure Meinungen dazu hören.
Ja, die Situation hat sich ja eigentlich verschlechtert, ne?
Verschlechtert?
Ja. Weil? Ein Spieltag weniger, immer noch 5 Punkte Rückstand. Alte Hans-Meyer-Rechnung.
Okay. Weil der SV Werder Bremen in Hamburg auf kuriose Art und Weise gewonnen hat.
Gewonnen hat, ja.
Ja, und damit Pauli jetzt gewonnen hat, Darmstadt gewonnen hat. Ja.
Auch in letzter Minute.
Okay, also ist alles aus, heißt es jetzt wieder.
Es ist nicht anders als vorher und wie Hans Meyer richtig sagt, ne, ein Spieltag weniger macht die Chancen geringer. Jetzt kann man natürlich argumentieren, ne, es gibt noch, die spielen noch gegen alle 5 da oben.
Also ja, und der Club kann Spitzenmannschaften.
Aber genau das ist eigentlich der Grund, warum er nicht im Aufstiegsrennen ist.
Aber es könnte ja sein, dass sich jetzt alles geändert hat und der Club auch mal gegen Top-Teams gewinnt.
Ja, aber es hat sich ja nichts geändert.
Euer Realismus geht mir sowas von auf die Nerven, das ist wirklich...
Ich würde bei Robert Klaus tatsächlich widersprechen, im Abstiegsrennen ist er definitiv
nicht. Ist er nicht, ne, ja.
Weil es sind also 14 Punkte bei 14 Spielen, also...
Erster FC Nürnberg sagt, hold my beer. Das wäre cool, wenn die dieses Jahr noch absteigen würden. Dann
ich glaube tatsächlich mit den 39 Punkten, die man jetzt hat, bleibt man drin, glaube ich.
Super, dann ist es ja hier heute eine Klassenverbleibsfeier. Ich habe leider mein Bier im Keller vergessen. Das ist etwas ärgerlich.
Ich sitze im Keller, das ist viel einfacher.
Ja, aber du hast kein Bier im Keller wahrscheinlich.
Doch, es ist tatsächlich sogar Bier da.
Ah, okay. Dann.
Allerdings ein Weltenburger, ich weiß nicht, da muss man drauf stehen, ob man das mag oder nicht.
Weltenburger Klosterbräu.
Ja.
Wenn man dunkles mag, ist das keine schlechte Wahl.
Okay. Ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal Weltenburger getrunken habe. Aber gut, ich kann mich ja meistens an nichts erinnern.
Kannst ja auch keine Namen erinnern.
Was ich vor 2 Stunden gemacht habe. An Namen? Achso, ja. Torhüter. Ne? Oder?
Ja.
Und Torhüterinnen. Ja. Torhüter, das recherchiere ich nach. Ich hatte
der Ersatztorhüter von Rostock hast du übrigens voll. Also wenn wir das in dem Kontext dann noch irgendwie erwähnen wollen.
Passt zum Bier.
Ja, sehr gut. Wie kommen wir denn da jetzt wieder irgendwie? Also Abstiegsrennen beendet, damit Robert Klaus das erste Mal recht früh in diesem Podcast widersprochen. Aufstiegsrennen, bleibt ihr bei eurem Schmarrn mit dem, die anderen sind auch gut und sowas und ich bleib. Das Lustige ist ja, dass ihr seit ungefähr Spieltag 5 dieses Abstiegsrennen beendet und der Club aber eine so gute Saison spielt, dass ich euch auch nach Spieltag, keine Ahnung welcher jetzt vorbei
24.
ist, 24, immer noch damit auf die Nerven gehen kann, was ja ein bisschen dann doch für meine Theorie spricht, dass der Club aufsteigt am Ende der Saison, oder?
Nein.
Ja, wie könnt ihr die Fakten so konstant einfach ignorieren, leugnen?
Wie können wir die Fakten konstant so halten, wie sie sind, ne?
Ja, aber
5 Punkte Rückstand, noch die ersten gegen die ersten 5 zu spielen, gegen die ersten 5 hat man in der Hinrunde einen Punkt geholt. Man tut sich sehr schwer, Chancen zu kreieren und das muss man gegen diese ersten 5 noch viel mehr. Nee, da passiert nichts mehr.
Ja. Wir sprechen in 10 Spieltagen nochmal miteinander. Schau, der Uli ist jetzt schon ganz still, der kippt langsam um und schwenkt ein auf die Linie des Erfolgs mit Fadi Kiplavi. Mhm. Oder er ist aus der Leitung geflogen, nee.
Nee, ich bin ja noch da, ich ja. Denk nach.
Okay, über was? Lass uns teilhaben, oder?
Über deine Prognosen. Also ich bin da schon eher Teamzänger.
Okay. Team Zenger gegen Team Kiplavi. Damit sind die Fronten geklärt. Das könnte man so eine Instagram-Umfrage machen.
So wie Joko gegen Klaas, oder wie?
Ja, so in etwa, ohne dass ich genau weiß, was die machen, weil ich halt auch schon ein alter, abgehängter, mittelweißer Mann bin. Aber gut, jetzt mal Fußball. Ein erstaunlich schlechter Rasen da in Rostock. Woran lag das, Uli? Hast du das recherchiert?
War nicht unten, nee. Keine Ahnung. Nee. Ist mir nicht einmal aufgefallen, bis ich es irgendwann wo gelesen habe, dass der Rasen so schlecht war.
Okay.
Ich dachte, die können es halt nicht besser, die Bälle gerade spielen. Aber es lag wohl tatsächlich irgendwie am Geläuf, sagt man, glaube ich. Ne?
Tatsächlich hat Flutzinger in seiner Analyse für Clubfans United das Wort schweres Geläuf verwendet. Ist das nicht auch?
Ist das nicht aus dem Pferdesport eher irgendwas?
Das ist aus dem Pferdesport, denke ich auch, ja.
Pferdesport? Ich dachte, das ist eher auch so Militär.
Militärjargon.
Ja. Schweres.
Das könnte natürlich auch sein. Ich möchte das nicht ausschließen, dass alles Militärmetaphern sind im Fußball.
Schweres Wasser wird mir hier als erstes, was ist das, schweres Wasser?
Weil du die Atombombe
ja, genau, hast. Ja, genau, das ist wirklich diese schweres Geschütz, schweres Gelände. Seid ihr noch da?
Mhm.
Ja, aber der Flo.
Ja, ich habe mich nur doch gemutet, weil ich
okay. Eingeschüttet jetzt hab. Jetzt bin ich auf meinen eigenen Trick mit dem Muten reingefallen und dachte mir, fuck, was ist jetzt los? Fuck darf man auch nicht sagen in einem Podcast. Ne? Mist, Entschuldigung, schneide ich raus. Schweres Geläuf. Eine Anfangsphase ging eigentlich ganz gut los. Es gab so eine Nürnberger Kombination in der ersten Minute, wo, glaube ich, dann Dumann noch abgedrängt wird. Dann gab's einen
Kopfball
von Verhoek. Wie spricht man den aus, Flo? Du als unser
Verhoek.
Verhoek. über das Tor und dann einen von Sörensen, der anders als Flo in seinem Text behauptet, nicht auch über das Tor ging, sondern vom Torwart zur Ecke geklärt wurde, wenn du das noch korrigieren willst.
Moment. Stimmt.
Ja.
Stimmt, ja.
Ich habe sogar einen Kommafehler bei dir im Text gefunden. Ich bin
Das ist aber nicht schwer, glaube ich.
Sehr genau drüber gegangen, um dann doch am Ende nichts zu verstehen.
Aber ja. Ein schöner Kopfball, ne?
Also schöner Kopfball. Ja. Gut kalten, aber vor allem auch nach einer guten Ecke. Ja. Von Johannes Geis, glaube ich, oder? Weil der hat doch so eine gute Schusstechnik. Sitzt daheim in Corona-Quarantäne, genauso wie Enrico Valentini und Florian Hübner. Ansonsten eine wenig überraschende Aufstellung, oder? Also Kilian Fischer für...
Gut, das konnte man nicht ahnen.
Das konnte man nicht ahnen. Für Valentini, ausfällt. Dann ist Christopher Schindler.
Schindler hatte ich auch aufgestellt, weil ich schon davon ausgegangen bin, dass der wieder reinrückt, wenn er fit ist.
Ja.
Ist auch logisch, ansonsten war ja alles wie gehabt.
Ja. Habt ihr auch so erwartet demnach?
Ja.
Ja, jenseits, wie gesagt, von dem Fischer-Ding, wo man ja, das wusste man halt einfach nicht.
Wo man nicht drin steckt, genau. So wirklich schön war es nicht, oder? Aber hat man wahrscheinlich auch nicht erwarten dürfen, angesichts
Schön war es nicht, aber effektiv oder effizient, das ist diese alte Debatte, ich glaube
effizient,
weil der Club ja trotzdem aus insgesamt, sage ich mal, drei Chancen, zwei Tore gemacht hat.
Ja.
Und im Gegensatz zu Rostock, die wirklich, also im Ansatz ja fand ich schon immer wieder gefährlich, da in den Strafraum gekommen sind zumindest, aber was der Flo ja in seiner Taktiktafel auch schon beschrieben hat, in der Verwertung von Chancen, ist das halt dann einfach nicht zweitligatauglich.
Ja.
Wobei sie es auch gut verteidigt haben über weite Strecken, ne? Muss man auch sagen. Da war halt immer noch ein Fuß dazwischen oder Schindlers Kopf oder Handwerker auf der Linie mal. Also das war schon ordentlich. Auch Fischer, fand ich, hat es am Anfang ein wenig nervös gewirkt, was man ja nachvollziehen kann, aber ich finde, er hat sich dann auch ganz gut in die Partie reingebissen. Das war schon in Ordnung. Oder?
Ja. Ich fand auch, es gab so ein paar Situationen, ja. Ne, wo er dann irgendwie auch in der Rückwärtsbewegung, wo er mal dann quasi so einen Ball quasi fast auflegt oder sowas, das sind alles so Sachen. Es passiert halt nicht viel, da ist ihm sicherlich auch durch die fehlende Effizienz der Rostocker vor dem Tor ein bisschen geholfen, aber insgesamt hat es schon gepasst.
Gibt's denn?
Weil danach dann so die Frage kam, ja, ne, ist es nicht irgendwie vielleicht sogar ein Zeichen, dass er da auch mehr Druck auf Valentini ausüben kann, naja gut, das ist halt, ne, vom Gegner her vielleicht jetzt auch nicht so herausgefordert, das wird sicherlich nächste Woche anders.
Mal eine ernsthafte Frage zwischendurch, gibt's denn irgendwelche Daten, die mit Blick auf Fischer irgendwas zeigen, was er komplett anders macht als Valentini? Oder also, dass er zum Beispiel mehr intensive Läufe oder was weiß ich?
Also vom ohne Daten jetzt vom Bauchgefühl
beziehungsweise ja, noch besser
hätte ich jetzt gesagt, dass er halt sich schon noch merklich nach vorne zurückhält, was aber auch verständlich ist, dass du im ersten Spiel von Anfang an halt vor allem hinten dicht machen willst und keine Fehler machen willst. Das nach vorne war es dann schon eher zurückhaltend, wo Valentini ja trotzdem immer mal wieder Läufe startet und auch versucht zu flanken.
Ja.
Das war jetzt bei ihm nicht so zu sehen, aber ist, glaube ich, auch den Umständen einfach geschuldet noch. Kann er ja vielleicht noch besser, weiß ich nicht.
Ja,
er ist ja tendenziell auch eher, das hat man ja im Regensburg-Spiel schon auch gesehen, er ist schon eher auch jemand für weiter vorne. Ich bin ja immer noch nicht so ganz überzeugt, dass das seine Position so tatsächlich ist, dieser Rechtsverteidiger. Sehe ihn eigentlich ein Stück weiter vorne. Und deshalb, ja, ich glaube auch deshalb hat er sich so ein bisschen zurückgehalten, was das angeht. Wenn man sich so anguckt, ne, weil du Daten ansprichst, na, er hat schon... Es war ja insgesamt ein sehr zweikampfintensives Spiel mit relativ vielen Duellen. Also er hat da schon auch viele liefern müssen. Gerade dann sobald er in der gegnerischen Hälfte war, sieht es dann auch mit den Duellen schon so aus, dass man sagt, naja gut, da hat er von seinen Wie viel hat er geführt? Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hat 11 Duelle geführt und 3 gewonnen in der gegnerischen Hälfte. Da sieht man dann schon auch, naja, da ist schon noch Luft nach oben. Andererseits, das ist jetzt nicht so unüblich für einen Rechtsverteidiger. Das sieht bei Enrico Valentini auch manchmal so aus. Aber generell, ne, nach hinten wird es dann schon auch besser. Hat ordentlich abgesichert, hat nicht alles gewonnen. Das ist aber auch logisch, ne? Aber insgesamt, so, wenn er Pass spielen konnte, das war er eigentlich relativ sicher. Also, ja, ganz ordentlich.
Ganz ordentlich. Damit sind wir doch zufrieden. Wer denn die schlechteste Note bekommen in euren Bewertungen?
Ihr habt ja beide. Bei mir Fabian Nürnberger.
Bei mir auch. Also, da waren wir uns auch einig.
Ohne dass wir uns besprochen haben, ne? Wohlgemerkt.
Genau, ohne dass wir nebeneinander saßen. Ich hatte die Note auch schon fertig, bevor ich deine gesehen habe.
Ja, gut, dann bin ich beruhigt. Na, es war wirklich so, es ist, glaube ich, sein großes Problem. Im letzten Spiel war er ja gut, aber er schafft es einfach nicht, Konstanz reinzubringen. Und er hat ja das mal wieder ein paar so Dinger drin gehabt, wo er wieder den Ball zu lang hält im Mittelfeld, dann den natürlich prompt verliert, wo du halt eine gefährliche Situation kriegst, wo er dann auch immer noch mit den Mitspielern schimpft, wo ich mir denke, er spielt halt deinen Ball eher ab. Also dann hat er auch wieder ein paar so ganz komische Bässe ins Aus fast und im Aufbau dann wieder so ein wenig blind nach vorne. Also das Bemühen ist ja bei ihm immer da und ich mag ihn eigentlich als Spielertyp auch. Aber das gestern wieder war so fahrig und so, also hat mir gar nicht gefallen.
Also um's zu unterstützen, ne, gerade in der zweiten Halbzeit dann, ne, 12 Vorwärtspässe, davon bloß 6 zum Mann. Das ist schon wenig, auch wenn da jetzt, was weiß ich, 2, 3 dabei sind, die halt zu tief gespielt werden, weil man schon viele lange Bälle spielen wollte. Aber die lange, also seine 7 langen Pässe, da war kein einziger zum Mann. Und das sind halt schon so Sachen, die zusätzlich zu dem, was der Uli sagt, nämlich die beiden Szenen, die mir da im Kopf aufgeblieben sind, wo er einfach ins Duell geht und dann plötzlich den Ball verliert und dann den Konter einleitet, halt zusätzlich noch drüber hinaus problematisch sind und dann die verlorenen Zweikämpfe, ne, in der zweiten Halbzeit auf 5 von 16 nur gewonnen. Das ist halt dann also jetzt rein auf der Basis und dann eben auch der Augeneindruck war ja auch so, dass er immer mal wieder so seine fahrigen Momente hatte.
Wobei, also das bei den langen Pässen, weiß ich nicht, ob man das da zählen lassen kann, weil Robert Klaus hat ja gesagt, dass sie schon in der Halbzeit beschlossen haben, den Ball einfach nach vorne zu bolzen. Er hat es etwas eleganter umschrieben. Und ist denn da wirklich das Ziel dann immer, dass der Ball bei einem ankommt, oder ist das Ziel erstmal, dass der Ball in des Gegners Hälfte ist und dann durch Pressing und sonstiges da wieder eine neue Situation entstehen
kann. Man kann aber ja unterscheiden zwischen langem Pass und Befreiungsschlag.
Ja, aber wenn da vorne dann Pascal Köpke steht und neben ihm 4 Rostocker Verteidiger, dass dann die langen Bälle wahrscheinlich nicht immer lange Pässe...
Die langen Bälle sind ja nochmal was anderes.
Lange Bälle dürfen wir überhaupt gar nicht sagen, weil dann...
Genau, die langen Pässe sind ja tatsächlich Versuche, jemanden anzuspielen. Es gibt ja auch noch jetzt sind wir tief im Nerd-Talk und du wirst jetzt wieder abschalten, aber man unterscheidet dann schon noch zwischen einem langen Pass, also dem Versuch, jemanden anzuspielen, und dem Befreiungsschlag, also dem, was im Englischen die Clearance ist, wo man das Ding einfach raushaut. Das ist ein Unterschied. Das Raushauen, da kann man zwar auch gucken, ob einer ankommt, aber das wäre dann Zufall. Aber das ist schon ein Unterschied zum langen Pass.
Ja, aber beim langen Pass ist doch auch dann die Frage, wem gilt der? Also wenn es, wie gesagt, Köpke zwischen 4 Verteidigern ist, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit grundsätzlich nicht allzu hoch, dass der dann bei Köpke auch landet, oder?
Also für mich waren es auch weniger die langen, weiten Bälle, wie auch immer, sondern ganz viele Situationen, wo er halt am Strafraum irgendwie den Ball hat und ihn dann halt auf 10 Meter wieder zum Gegner hinspielt. Ja. Wo man sagt, das kann man dann wirklich anders lösen. Das meine ich ja mit fahrig irgendwie dann, also wegen überhastet, und es geht jetzt gar nicht so um die weiten Bälle.
Mir ist er gar nicht so negativ aufgefallen, aber...
Nein, er hat ja sicher auch seinen Anteil daran.
Was hat er denn jetzt für eine Note bekommen eigentlich? Das weiß ich jetzt
nicht. 4, 5, glaube ich.
Ui, 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 ja, ui. Ich habe sogar plus 4, also ist über 4 ist gar nicht so tragisch, aber ein Vierer.
Okay. Wer hat die beste Note? Um das auch nochmal.
Ja, Dumann bei mir.
Dumann.
Ja.
Okay. Trotz verschossenen Elfers.
Ja, holt einen Elfer raus, macht das zweite Tor sehr schön. Auch sonst noch einige gute Aktionen, Offensivaktionen, sehr, ich glaube, die meisten Laufleistung am besten.
Ja, Laufleistung, juhu.
Ja, muss hier rein. Und ja, war jetzt sicherlich auch noch nicht perfekt, aber war schon wieder der auffälligste. Und ja, er hat halt dann so die Fähigkeiten in so einer Situation wie vor dem 2-0, das halt dann so aufzulösen. Nach Doppelpass mit Köpke.
Ja, ja. Das, wir bleiben mal noch beim 1-0. In dessen Entstehung, glaube ich, Lukas Schleimer mal eine ganz gute Idee hat. Und
ja, Müller-Daly war es dann, glaube ich, ne?
Ja, der aber vorher noch.
Dann, ja.
Also es ist, glaube ich, Schleimer auf Dumann, Dumann auf Müller-Daly und wieder zurück, wenn ich das richtig im Kopf habe. Elfmeter, keine Diskussion, oder? War ein Elfmeter, wenn auch einer
soft.
Ja. Ja, aber.
Ja, es ist halt, ne?
Ich glaube, im Mittelfeld fällt er nicht um, aber.
Es gab ja vorher schon ein, zwei Situationen, wo er auch, also er fällt natürlich schon sehr leicht im Strafraum, ne? Das muss er auch aufpassen, dass das nicht so ein bisschen sich verfestigt bei den Schiedsrichtern. Da war vorher schon eine Situation, wo er im Strafraum, glaube ich, mal gefallen ist und reklamiert hat. Vielleicht macht es dann was aus, aber den Elfmeter kann man schon geben. Lässt halt, nimmt halt das dankend an, dass wer war's, Frühling da das Bein rausstellt.
Ja.
Ja. Okay. Dann habe ich Robert Klaus gefragt, was er von der These hält, dass der Gefaulte niemals selbst schießen soll. Und Robert Klaus sagte, das ist ihm scheißegal. Dass der Dumann durchaus hat schießen dürfen. Es ist tatsächlich statistisch erwiesen, dass das gar keine Rolle spielt.
Robert, man kann Robert Klaus, wenn er über Statistiken spricht, in der Regel glauben.
Ja.
Es ist auch tatsächlich so. Okay. Also das hat einfach keinen Einfluss. Es ist eh völlig egal, wer antritt. Du hast immer ungefähr 76% Wahrscheinlichkeit.
Ja, da kommen wir noch drauf. Aber
weil die Frage ja ist, wer hätte schießen sollen, ne? Also Valentini als Elfmeterschütze Nummer 1 war nicht dabei.
Johannes Geis als
Geis war auch nicht dabei.
Tempelmann hat gegen HSV verschossen damals im Elfmeterschießen.
Ja. Schäffler war auch nicht am Platz.
Na. Köpke.
Sörensen hat auch schon mal verschossen.
Ja.
Wobei Sörensen ja tatsächlich eine gute Schusstechnik hat. Tatsächlich war es gemein, ne? Ja.
Also ja, irgendwie war es ja auch logisch, dass er es versucht
hat. Ich finde es ja auch vollkommen okay.
Also ich glaube, die beste Elfmeterstatistik hätte wahrscheinlich tatsächlich, wenn man die U21 dazu nimmt, Lukas Schleimer, aber das ist dann vielleicht auch noch so ein Moment, wo man den vielleicht noch nicht schießen lässt.
Nicht unbedingt, nee, ne? Nee. Ja. Okay.
Zumal er im Spiel auch viele unglückliche Momente hatte, also einen Elfmeter hätte ich ihn jetzt auch nicht schießen lassen wollen.
Ja, fandest du?
Ja, also so ein bisschen. Ja, wo
ich fand, das war typisch.
Beinschuss. Ja, typisch Schleimer, kriegt am Anfang einen Beinschuss, dann springt mal der Ball von der Hacke weg beim Versuch, das zu stoppen. Hat aber wieder seine guten Momente gehabt. Also es war so ein typischer Schleimer-Auftritt. Aktivposten, ja, bringt Belebung rein, hat auch lustige Ideen, gelingt halt nicht alles.
Aber das klingt wie eine.
Bei unserem Podcast.
Ja, genau. Klingt wie eine Beschreibung des Podcasts. Ja. Aber auch da würden jetzt einige widersprechen. Der Flo wollte noch was zu Schleimer sagen.
Nee, ich wollte das die lustige Idee rausheben vorm 2-0, weil ich meine, das ist ja durchaus interessante Art und Weise zu passen.
Wie war die? Hilf mir auf die.
Nee, der Ball kommt von Nürnberger und dann irgendwie, ich weiß nicht, so halb angeschossen, halb mit der Hacke quergelegt. Ja. Ich weiß es gar nicht genau, wie ich es beschreiben
soll. Okay, da waren schon sehr viele Zufälle dabei bei diesem 2-0, oder? Also das war jetzt nicht der geplante Angriff, sondern da war viel prallt günstig der Ball dabei. Auch als Köpke dann, was Uli einen Doppelpass nennt, halt irgendwie
aus Versehen im Weg steht und dadurch
den Ball so anlupft, dass du mal.
Dass er einfach draufballern kann, ja.
Ja. Also.
Das haben sie im Training lang geübt.
Okay. War das ein Distanzschuss eigentlich? Frage ich vorsichtig für einen Freund. Nee.
Das war im Strafraum, also dadurch ist es sowieso genehmigt.
Okay, gut. Ansonsten, zwischen diesen beiden Toren war dann irgendwie, gibt's da noch irgendeine Nürnberger Chance?
Es gibt überhaupt bei beiden keine Chance, glaube ich, wenn ich das richtig im Kopf habe.
Zwischen also, den Toren?
War ja, da war ja quasi gar nichts. Hm.
Ich fand's aber trotzdem kein ganz schlechtes Fußballspiel. Ihr schon?
Nö. Ich fand's halt langweilig, aber das muss ja nicht immer schlecht sein.
Ja. Ich glaube, ich fand's nicht einmal langweilig. Aber vielleicht war ich da am Samstag einfach sehr einfach zu begeistern. Oder sowas wegen Rückkehr ins, im, oder bleiben im Aufstiegsrennen. Und so. Expected Goals. Und jetzt schalte ich dann ab, nachdem ich diese Frage gestellt habe. Der freundliche Kommentator auf Sky hat irgendwann damit begonnen, darauf hinzuweisen, dass der Expected Goals Wert der Rostocker höher ist als der des ersten FC Nürnberg.
Um dann am Ende ganz überrascht zu sein, dass sein Wert, das ist der, den die DFL auch hat, am Ende dann doch den FCN vorne sah.
Ja, und du erklärst uns jetzt in 17 langen Schachtelsätzen.
Das was, tue ich doch schriftlich.
Was? Ja, eben. Und ich möchte das bitte hier nochmal wiederholt haben, auch auf in der Hoffnung, dass du dich vergaloppierst und dir morgen oder noch heute Abend mehrere Menschen auf den verschiedenen Kanälen gravierende Rechenfehler nachweisen, wie es ich heute schon unabsichtlich getan habe.
Den ersten habe ich schon selber gefunden, weil ich nämlich nicht 1 minus 0,15 rechnen kann oder 0,16.
Ja, wer kann das schon? Da müssen wir
doch mal ehrlich sein. Kann ich normal im Kopf.
Wer kann das schon? Also erzähl mal, was war das Problem mit den Expected Goals Werten und?
Ja, Problem ganz an sich ist, wenn man die, wie es auf Sky eigentlich oft passiert, so ohne Kontext bringt. Man sagt einfach, der und der hat mehr, also waren die und die. Es ist aber das Schlimme eigentlich, dass dann das so rauskommt, als würden die Expected Goals quasi angeben, wer mehr Expected Goals hatte, der war besser.
Ja.
Was so genauso, sehe ich das auch. Was genauso Quatsch ist, wie zu sagen, ja, die hatten mehr Ballbesitz, die waren besser oder die sind mehr gelaufen und die waren besser oder sonst irgendwas. Sondern man muss das ja immer im Kontext sehen. Und der Kontext jetzt in dem Spiel ist natürlich, man muss sich ganz genau angucken, wie kommen diese Expected Goals zustande. Beim Club zum Beispiel, wie rechnet das Modell die Tatsache, dass du einen Elfmeter hast und einen freien Schuss direkt nach dem Elfmeter? Also zählen die einfach beide mit den Expected Goals Werten, die da berechnet werden. Der eine beim Elfmeter ist 67%, also 0,76 in der Addition. Und 76. Der Nachschuss.
Ja. 76, ja. Nicht
67. 76, ja, dankeschön. Ja, sag ja, vergaloppier mich gleich.
Ja, genau. Aber das Erstaunliche ist, dass ich noch dabei bin.
Dass du noch da bist, ja. War nur zu schauen, ob du noch aufpasst. Ja. Und dann eben noch den Nachschuss obendrauf. Und wenn du das zusammenrechnest, dann kann es ja passieren, dass du einen Expected Goals Wert von über 1 hast. Also dass aus einer Situation rechnerisch oder statistisch mehr als ein Tor fallen könnte. Mhm. Und das geht nicht. Aber die Modelle machen das zum Teil. Und da gibt es dann verschiedene Varianten, das eben auszugleichen. Entweder abziehen oder umrechnen, das erkläre ich alles im Artikel etwas genauer. Aber es geht eben darum, dass das eine der Tatsachen ist, die in diesem Modell mit drin steckt und wo man halt schon mal vorsichtig sein muss, das zu übernehmen. Das andere, und das ist jetzt eher was weniger Mathematisches, sondern tatsächlich auch verständlich für alle, die zuschauen, ist halt zu sagen, wenn eine Mannschaft dann 2-0 führt, so wie der Club, dann wird die gegnerische Mannschaft wahrscheinlich relativ viel Abschlüsse kriegen, wenn es so läuft wie jetzt in dem Spiel, dass der Club sich dann zurückzieht und sagt, ja, wir lassen die jetzt mal kommen und verteidigen. Da rechnen sich dann halt diese Expected Goals so langsam auf mit jedem Abschluss. Ne? Da ist mal ein Fernschuss mit 10% Wahrscheinlichkeit, einer mit 5%. Und das addiert sich halt dann alles auf. Und dann hast du am Ende in dieser Phase nach dem 2:0 irgendwie einen Expected Goals Wert für Rostock von 1,5 oder so, der dann hinten drauf gerechnet wird und dann sieht so aus, als hätten die das ganze Spiel dominiert, aber es ist eigentlich nur die Phase nach dem 2:0, wo du sagst, ja, aber das liegt ja am Spielverlauf und nicht dran, dass das von Anfang an so war. Und wenn einer von den Schüssen da reingeht, die da in dieser Phase, dann verändert sich das Spiel ja wahrscheinlich auch nochmal, dann wird der Club wahrscheinlich auch wieder mehr nach vorne machen. Und deshalb ist es ohne Kontext eben auch wieder schwierig zu sagen, ja, jetzt sind die vorne und die Krönung war eben dann, Rostock ist die ganze Zeit vorne und quasi mit der letzten Aktion geht dann der Club in der Rechnung bei Sky, also bei den Expected Goals von Amazon Web Services, die auch die DFL verwendet, geht dann wieder vorbei, weil Lino Tempelmanns Chance bei denen relativ hoch wird.
Nach hervorragender Vorarbeit von
Nicola Dovedan.
Ja, das wird ihn auch noch erwähnt haben.
Und dementsprechend ist es halt, wenn du mit dem Modell nicht umgehen kannst und nicht weißt, was es bedeutet, dann brauchst du es eigentlich nicht erwähnen. Aber es scheint so, als müsste man bei Sky dieses Ding erwähnen, weil es halt angeboten wird, also muss man es auch erwähnen. Aber wenn du es nicht erklären kannst und das Modell nicht kennst, dann bringt es dir eigentlich relativ wenig, sondern es führt eben dann zu so Sachen wie zu sagen, ja, die waren besser, weil die mehr Expected Goals hatten. Aber das Tool ist ja eigentlich auch gar nicht unbedingt fürs Einzelspiel gedacht, sondern für die längere Entwicklung, um zu sehen, wie viele Chancen lässt du zu, wie viele Chancen schaffst du selber und so weiter.
Grüße an meinen Freund Karim, der ein großer Gegner dieses Expected Goals Modells ist. Mal schauen, ob ihn das überzeugt. Dich, Uli?
Ich habe nur mal zugehört. Okay.
Da kann man dann auch einmal Gartenarbeit machen, während der Zänger referiert. Oder sich ein Glas Wasser einschenken. Okay, also das heißt, wenn jetzt einfach so zu den Spielen die Expected Goals aufgeführt werden, wie das ja immer häufiger geschieht, dann hat das erstmal gar keine Aussage. Kaum eine.
Innerhalb, also bei einem 0-0, wo die eine Mannschaft 2,8 Expected Goals hat und die andere 0,1, hat es schon eine Aussagekraft, weil das Spiel läuft die ganze Zeit auf einem Level und die einen haben Chancen und die anderen nicht. Aber gerade in so einem Spiel, das halt eine gewisse Dynamik und einen gewissen Verlauf und einen gewissen Spielfilm hat, da ist ohne Kontext funktionieren, das ist aber wie immer, ohne Kontext funktionieren diese Zahlen halt oft nicht.
Aber funktioniert es denn dann in der Summe, also wenn jetzt eine Mannschaft ständig 1-0 in Führung geht nach 15 Minuten und die Spiele dann 1-0 gewinnt, könnte es ja sein, dass auch in der Gesamtbetrachtung dann der Expected Goals Wert gegen diese Mannschaft spricht.
Statistisch gesehen wird wahrscheinlich eine Mannschaft nicht so gut sein, dass sie immer ein 1-0 verteidigen kann, ohne dass sie nicht selber noch aktiv wird.
Sollen wir das glauben?
Das muss man untersuchen. Das ist jetzt nur mein erster Impuls und das, was ich so, was man halt so ungefähr sieht, ist schon, dass sich das über den Lauf der Saison schon einigermaßen, nicht immer, aber doch einigermaßen ausgleicht. Ich meine, das beste Beispiel ist ja die Spielvereinigung Fürth, die am Anfang deutlich hinter ihren Expected Goals war und da jetzt mal dann auch zumindest aufgeholt hat. Weil halt dann doch nicht immer alles gegen der Mannschaft läuft. Und beim Club war es andersrum. Da war recht viel, was halt gut gelaufen ist, wo auch mal man viel Glück hatte. Das war jetzt eine Phase lang eben dann nicht so, obwohl es auch anders hätte laufen können. Und jetzt hatte man halt gegen Rostock wieder so ein Spiel, wo es in die andere Richtung geht. Natürlich, wenn jemand konstant unter seinen Expected Goals bleibt, dann kann man schon auch sagen, naja, da fehlt es vielleicht an Qualität und nicht nur an Glück.
Ja. Okay. Ist damit dieser Themenkomplex abgehandelt? Ich würde sagen, ja. Aber...
Keine Nachfragen. Alles verstanden.
Keine Nachfragen. Der Club hat wieder ein Sturmduo, stand, glaube ich, am Anfang der Saison in der Zeitung von irgendeinem von uns verfasst, entweder Wolfgang Lars, Uli Dickmeier oder ich.
Das war sogar ich.
Und es ging um Manuel Schäffler und Felix Lohkämper.
Ja. Dann würdest du, ich erinnere mich, ja.
Ja. Würdest du sagen, dass der Club jetzt auch wieder ein Sturmduo hat, das allerdings nicht Scheffler und Lohkämper heißt, sondern Dumann und Köpke? Es war ja eine erstaunliche Parallelität der Ereignisse. Ja,
die letzten zwei Spiele scheinen das zumindest zu unterstreichen, dass man jetzt mit den beiden vorne gerade am schlagkräftigsten ist. Ne? Also bei Pascal Köpke, also bei Dumann habe ich ja von Anfang an schon gesagt, der hat was. Also mich jetzt eigentlich eher gewundert, dass er doch jetzt so relativ lang gebraucht hat, bis er sich da so eine Art Stammplatz erkämpft hat. Bei Köpke ist es immer noch so, dass sehe ich trotzdem noch Luft nach oben. Also er hat bei dem Elfmeter schnell reagiert, er ist sehr beweglich. Aber ich finde, so im Kombinationsspiel merkt man schon noch so ein bisschen, dass das noch nicht alles so richtig hundertprozentig abgestimmt und eingespielt ist. Aber zweifellos in der Besetzung momentan, jetzt gibt es keinen Grund, irgendwas zu ändern. Also auch wenn Scheffler wieder fit sein sollte, momentan ist er noch krank. Schuranov hat jetzt die letzten Spiele einfach seinen kleinen Bonus, den er da vielleicht hatte, verspielt ein bisschen. Lohkämper ist kein Thema momentan. Also bleiben wir bei den beiden erstmal, hätte ich gesagt. Und auch mit Schleimer durchaus. Also ich finde, die ergänzen sich dann trotzdem mit Möller-Deli sowieso in dieser Formation ganz gut.
Ist es, erstaunt es euch oder ist es auch vollkommen falsch? Aber oder ist täuscht mein Eindruck, dass der Club diese Mini-Krise, aus dieser Mini-Krise mit den neuen Gegentoren in zwei Spielen mit einer offensiveren Formation rausgekommen ist, als er sie vorher hatte? Also mit diesem 4-2-3, was weiß ich.
4-2-3-1 mit mobilen Zehnern,
ja. Mit mobilen Zehnern, ja. Also mit einer jüngeren Mannschaft und gefühlt offensiver, weil ja auch diese beiden defensiven Mittelfeldspieler, Tempelmann und Nürnberger, ja doch einen gewissen Drang nach vorne haben, oder? Also
ja. Ich weiß nicht, ob offensiver, aber zumindest deutlich wilder und etwas unorthodoxer und weniger strukturiert, aber dadurch auch ein bisschen gefährlicher.
Ja.
Also. Wobei man jetzt ehrlicherweise sagen muss, naja, so viel aus dem Spiel raus war es jetzt am Samstag auch nicht.
Ja, aber das sagen sie ja alle, lag an diesem schweren Geläuf. Was ich tatsächlich auch ein bisschen nachvollziehen kann. Also wenn man da die Bälle hat hoppeln sehen, dann war schon kompliziert. Thailand Dumann hat es, glaube ich, nach der Partie gesagt, dass das für so eine technisch gute Mannschaft, wie sie der erste FC Nürnberg da auf dem Platz hatte, schon nochmal ein bisschen komplizierter ist. Aber ich wollte nur den Mut von Robert Klaus loben, der ja dann doch die Wende geschafft hat mit dieser Aufstellung, mit diesem Personal und jetzt mal zwei Spiele ohne Gegentor hinbekommen hat, wenn auch ein bisschen glücklich mitunter. Aber
ja, man könnte jetzt wieder böse sagen, vielleicht waren es jetzt auch die richtigen Gegner zur richtigen Zeit.
Ja.
Aber das würde ja schon wieder die Leistung des ersten FC Nürnberg schmälern.
Ja, und wir schmälern ja gerne mal Leistungen, aber wäre das in diesem Fall angebracht?
Also es sind ja trotzdem zwei Mannschaften jetzt gewesen, sowohl Regensburg als auch Rostock, die jetzt beide nicht so wahnsinnig erfolgsverwöhnt waren zuletzt und offenbar auch immer zusehends Probleme haben mit der Chancenverwertung. Und das hat nicht, also kann in Rostock ja diesen Konjunktiv kann man immer aufmachen, aber es kann ja natürlich auch anders laufen, ist auch klar, in jede Richtung. Insofern nehmen wir es so, wie es ist und
interpretieren ja, nicht zu viel.
Sprechen wir das dem aufsteigenden Trend beim ersten FC Nürnberg zu, dass es jetzt so läuft, wie es läuft.
Siehst du das so ähnlich wieder, Uli, oder bist du eher bei meiner These, Flo? Oder
Was ist deine These?
Ja, keine Ahnung, ich wollte es gerade sagen. Was für ein Quatsch. Es ist spät. Dass es ein mutiger Schritt war, mit dieser...
Es ist auf jeden Fall ein mutiger Schritt, einen Schleimer quasi jetzt erstmal einen Stammplatz zu geben.
Also und einen Dumann.
Mal angenehm. Und ja, Dumann finde ich nicht mutig, weil Dumann für mich, da bin ich beim Uli eigentlich eher so, die Frage ist ja, warum nicht früher? Weil der einfach fußballerisch so stark ist und der ist so flexibel und
Und er ist 24, halt, ne? Also ist jetzt auch kein 19-Jähriger, den man da reinschmeißt.
Genau. Und er hat halt, ne, er ist bei Düsseldorf ausgebildet, vor allem er war bei Dortmund, also er hat ja dann durchaus auch so ein bisschen was mitbekommen. Und zusätzlich ist er jemand, der Mats Möller-Daly halt entlastet. Und das ist auch wichtig, weil der braucht auch seine Entlastung. Also das ist tatsächlich was, wo ich sage, ja, das finde ich gar nicht so mutig. Lukas Schleimer finde ich wahnsinnig mutig. Und er ergänzt sich halt gut zu den anderen beiden in der Vorwärtsbewegung. Und wenn man die drei hat, dann muss man halt hintenrum ein bisschen anders absichern auf der Doppelsechs. Deshalb glaube ich jetzt auch gar nicht, dass Johannes Geisler so geeignet wäre, wenn er dann wieder zurückkommt, weil ich meine, so ein bisschen war ja auch, ne, das gegen Regensburg so ein, ja, der ist jetzt nicht dabei, also schauen wir mal, wie wir es dann machen. Und dann bietet sich das ja an oder drängt sich auf, diese Doppelsechs, ne? Aber ja, von daher Schleimer auf jeden Fall mutig, beim Rest ja, die Aufstellung ist schon auch mutig, wenn man sieht, wo man herkommt. Also ja.
Noch. Wo kommen sie denn her?
Nein, einfach aus einem sehr rigiden 442 mit Drachenviereck.
Ja. Okay.
Ich wollte übrigens das mit dem schweren Geläuf noch ein bisschen unterstützen.
Mhm.
Ich habe mir
gibt's
mal
da auch eine Statistik.
Ja, da gibt's tatsächlich, also man, ja, zumindest ein Vehikel, wie man es gucken kann, nämlich tatsächlich mal die Passquote angucken, und zwar zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Und bei Hansa ist es so, dass wenn die zu Hause spielen, hat der Gegner eine Passquote von 75% und wenn sie auswärts spielen von 84%. Es muss nicht nur am Rasen liegen, das kann natürlich auch ein bisschen an der Herangehensweise liegen, aber es deutet schon ein bisschen darauf hin, dass das Geläuf tatsächlich etwas
in Rostock-Kombinationsfußball
ist. Ja.
Okay,
schau an. Expected Maulwurfquote.
Ja.
Also muss man gleich sagen, ne, das kann noch viele andere Faktoren hat, ne? Also es muss nicht daran liegen, aber es ist so ein erstes ganz interessantes Anzeichen. Natürlich kann es auch sein, ne? Rostock steht tiefer, die Gegner können deshalb dann besser spielen und so weiter. Also es gibt genug andere Faktoren.
Ja, hintenrum. Ja, okay.
Genug andere Faktoren, aber möglich ist es.
Möglich ist es, tatsächlich.
Und deine Frage vom Anfang zu beantworten, die Dame,
an die ich mich nicht mehr erinnern kann.
Die Frau heißt Celia Steinert.
Ah ja, stimmt. Die Torhüterin beim 1. FC Nürnberg. Es kam vor dem Elfmeter noch eine Ersatzspielerin sehr aufgeregt zu ihr gelaufen und hat ihr was ins Ohr geflüstert und anscheinend war es die richtige Ecke. Oder Frau Steinert hat alles einfach genau andersrum gemacht, auf jeden Fall. Hat sie diesen Elfmeter dann gehalten. Ins linke untere Eck von ihr aus gesehen, sollte der gehen. Aber ging er nicht. Und dann am Ende noch 4-0. Aber ich glaube in Überzahl, wenn ich Matthias Pfiffka richtig gelesen habe.
Ja, ich glaube 51. war die rote Karte.
Ah, okay. Ja, damit haben wir jetzt Johannes Geis noch seinen Stammplatz weggenommen, wenn ich das richtig verstanden habe.
Jo.
Ja, ich würde jetzt auch Nürnberger, obwohl ich ihn heute wieder getadelt habe, würde ich ihn jetzt schon mal in der Kombination erstmal lassen.
Ja.
Weil er kann es ja auch anders und vielleicht braucht er einfach auch mal ein paar Spiele, dass er nicht immer nach dem ersten schlechten Spiel dann wieder rauskommt. Vielleicht braucht er das einfach auch mal, um ein wenig Selbstvertrauen zu kriegen und zu wissen, ich kann mir auch mal ein schwächeres Spiel erlauben und bleib trotzdem drin. Prinzipiell mag ich die Kombination mit Tempelmann, was die beiden machen eigentlich schon.
Ja.
Also ich würde jetzt auch nichts gegen den HSV nichts ändern. Was er sich halt wirklich abgewöhnen müsste, ist, also was mir, ich weiß nicht, ob das nur mir auffällt, aber dass er halt immer sehr viel hadert mit sich und der Welt. Also nach misslungenen Aktionen, wo er dann demonstrativ die Arme hochwirft und mit den Kollegen schimpft und mit sich selber unzufrieden ist.
Ja, du siehst mich ja nicht
während des Podcasts. Auch das geht dir genauso.
Ich bin der Fabian Nürnberger dieses Podcasts.
Aber du musst ja keine Sorgen machen, dass du rausgenommen wirst.
Ja, doch, nächste Woche zum Beispiel, zack.
Ja, du nimmst dich ja selber raus.
Nehme ich mich selber raus. Ich brauche mal eine Pause. Stürze ich dich in Verlegenheit.
Ja.
Das wird schon alles gut gehen. Also, wie war das jetzt mit Johannes Geis? Ist raus. Als habe ich ihm ohne Muten Wasser eingeschenkt. Das ist natürlich auch bitte.
Ja, es gibt keinen Grund, jetzt was zu ändern, denke ich mal. Also klar, wenn jetzt Valentini, ich weiß nicht, wie lange man mit Corona jetzt dann pausieren muss, wenn der wieder fit wäre, würde...
Also der könnte sich, glaube ich,
freitesten
erst am Freitag freitesten.
Aber gut, wenn du die ganze Woche nicht trainiert hast, ist es
dann ja auch also
unwahrscheinlich, dass das...
Ist jetzt unwahrscheinlich.
So echt, so spät kann man sich da erst freitesten? Ich habe
7 Tage.
7 Tage? Ja, trotz Booster allem...
Ja, es waren mal 5, aber jetzt sind es wieder... Also jetzt wahrscheinlich erzähle ich jetzt wieder Schmarrn, aber mein letzter Stand war, dass es jetzt wieder 7 sind und nur 7 Tage symptomfrei.
Okay. Was ich noch ansprechen will, was ich erstaunlich finde, ist, welche, beziehungsweise die Rolle nicht Tom Kraus momentan spielt. Ne? Einer der Spieler, wo man eigentlich so vor einem Vierteljahr noch gedacht hat, oh Gott, wenn der mal weg ist und unverzichtbar. Und
über den ich vor kurzem erst noch einen lobenden Artikel geschrieben habe und zack.
Irgendwie.
Der Kuss des Todes, der keplavische Kuss des Todes.
Ja, ja, aber warum? Weil, tja.
Weil er in der Rückrunde einfach auch nicht mehr das spielt, was er in der Vorrunde gespielt hat.
Siehst du genauso, Flo?
Was mit seiner Vertragssituation zu tun hat, dass sie wahrscheinlich schon wissen, der wird eh weg sein und dass man dann vielleicht doch jetzt auf die Spieler baut, schon auch die nächste Saison noch da sein werden, weiß ich nicht, kann auch ein Aspekt sein. Aber es war auch in dem Spiel, er wurde eingewechselt, hat dann einen sehr resoluten Ballgewinn gleich gehabt, wo man gesehen hat, okay, er ist, glaube ich, auch nicht so ganz zufrieden mit der Situation. Aber danach war es dann auch wieder eher fahrig.
Passt ja gut, er muss halt auch jetzt momentan, er kann halt nicht wirklich, ne, auf den Achter gibt's gerade nicht, den er spielen könnte. Jetzt hat er, ist er gegen Regensburg reingekommen, hat da dann auf der 10 gespielt. Jetzt hat er dann im linken Mittelfeld gegen Rostock gespielt. Also es fehlt halt auch momentan, ne, in der Ordnung. Ist es wahrscheinlich schwieriger für ihn reinzukommen, weil er natürlich jetzt nicht so der ganz klassische Sechser ist, der einfach nur abräumt und ohne Dynamik nach vorne und.
Ja, aber das sind ja die beiden anderen auch nicht. Also die beiden anderen sind ja auch.
Na, ihm fehlt ein bisschen mehr die Dynamik nach vorne wie den anderen beiden, meinte ich. Also der hat die schon auch, aber auf eine andere Art und Weise. Und, ne, und man spielt da ein bisschen ein anderes Pressing natürlich auch. Ne, also es ist, er passt halt gerade nicht so ganz.
Ja. Schade eigentlich. Aber da jetzt nichts mehr verändert werden darf bis zum Aufstieg.
Ja, auch für Dovidan bitter, ne?
Sehr. Ja. Sehr. Ein bisschen bitter dann noch für mich. Weil ich hier immer schön Maul gemacht habe. Aber ich glaube, der wird noch wichtig. Und also der einzig gute Konter war der mit Dovidan in diesem Spiel.
Nee, es gab noch, also ja gut, ja, es gab noch einen sehr vielversprechenden Überzeugung, den Mats Möller-Daly sehr kläglich dann kaputt gemacht hat mit seinen sehr unpräzisen Querpass zu einem Rostocker, weil das war ja Überzahl, also da hätte auch schon was passieren müssen.
Ja. Aber. Da sind wir ja milde im Umgang mit Mats Möller-Daly. Haben wir noch was? Heute haben wir wieder...
Tim Handwerker müssen wir lobend erwähnen.
Weil?
Weil der sowohl vor in der Anfangsphase, als der Becker diesen einen Schuss hat, den gefährlichen Block da, als auch das, dann haut er das Ding von der Linie.
Ja.
Das sei in der, als Martini ja unter der Flanke durchsegelt.
Ja, eben, also, warum hat ein Martin ja nicht eine schlechtere Note bekommen als...
3,5. Er hat eine 3 gekriegt und wegen dieser Schlussszene kriegt er eine 3,5. Ist doch fair. Sonst hat er ja jetzt nicht wirklich einen Schuss mal gehalten, aber nicht viel zu tun gehabt. Das ist die klassische Torwart 3, wo dann steht, erlebte einen geruhsamen Nachmittag. Dann... hat er am Schluss, wo ich schon so halb auf dem Weg aus dem Stadion war, danach dann vorbeigelangt und dann gab es halt eine 3,5. Ist ja nichts passiert.
Wenn der Tor draus fällt, ist es halt
dann kriegt er, wenn er, genau. Yes. Dafür hat der Handwerker eine halbe Note besser gekriegt und Martina eine halbe Note schlechter und schon gleicht sich das doch aus.
Ja, wir sollen Dirk Schlünz in den Podcast einladen, schreibt mir gerade zickzack auf Twitter. Ja. Für heute wird es nicht mehr klappen, aber was ist das eine genaue Aufgabe beim 1. FC Nürnberg? Das ist in dieser
Vermarktungsgesellschaft. Ja.
Ein Gebiet, von dem ich keine Ahnung habe, aber das passt ja eigentlich. Passt ja dann thematisch Fußball oder Vermarktung alles eine Schoße. Sehr schön, nochmal kurz durch Twitter. Also Tim Handwerker lobend erwähnt.
Jawohl.
Haben wir eigentlich alle durch soweit dann fast, ne? Alle ja. Einmal genannt.
Ja. Eske Sörensen auch. Also tatsächlich. Ich sag's ja, heute haben wir so viel über Fußball gesprochen, das ist eine ungute Entwicklung. Ich hatte noch so viel private Dinge auszubreiten, aber gut. Morgen ist wieder Schule, Flo?
Nein.
Ferien. Stimmt, ja. Deshalb ist ja unser Dienstplan etwas in Schieflage geraten, weil alle sich in den Urlaub verabschiedet haben, um dann zu merken, dass keiner mehr zurückbleibt. Und dann mussten wir ein paar Dinge ändern. Das bedeutet vor allem, dass ich arbeiten muss. Vielen Dank dafür. Was machst du in den Ferien, Flo?
Das Haus umräumen.
Okay. Hier wird ja immer noch die Treppe gestrichen. Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, ob ich das letzte Woche mal...
Es ist nicht schon 2 Wochen her, ich weiß es nicht.
Das Problem ist, dass man ja irgendwie nicht alle Treppenstufen auf einmal streichen darf, weil es sonst schwierig, Treppe zu benutzen. Und dass es jetzt eine unfassbare Hirnleistung ist, immer genau die Treppen zu erwischen, die gerade nicht... Also ich laufe wirklich... Es ist ein...
Du bleibst sollte, einfach...
Ja, das wäre eine Idee. Es ist ein Vergnügen, mir auf dieser Treppe zuzusehen, wie ich...
Es ist ja bei eurer Treppe so schon schwierig, wie ich erfahren durfte,
ja.
Eine Lampe rumsteht und irgendein Baum und
also genau.
Fehlerfrei runterzukommen.
Ist ja. Eine und jetzt ist es noch mit also bemalten und unbemalten Treppenstufen, das ist... Und was räumst du in deinem Haus um, Flo?
Nee, wir wechseln quasi alle Zimmer. Mein Büro ist ja, wie ich jetzt oft genug erwähnt habe, inzwischen im Keller.
Ja.
Und wir tauschen jetzt komplett durch. Die Große kriegt das alte Arbeitszimmer von uns. Der Kleine kriegt das Zimmer von der Großen. Meine Frau kriegt als Arbeitszimmer das Zimmer vom Kleinen. Und ja,
und du bist halt im Keller. Was erwartet ihr euch von dieser taktischen Umstellung?
Neue Impulse.
Okay.
Wir sind halt einfach an dem Punkt, der Kleine ist jetzt, der wird im Sommer 5 und ab irgendwann braucht er halt auch ein Zimmer, das größer ist als, als ein 5-Meter Raum. Nein, keine Ahnung, ich weiß gar nicht, wie groß der ist.
Das hat mich ja vollkommen...
Der braucht halt,
ja, sorry. Erzähl weiter.
Ja, nee, und deshalb, wir haben, nein, das Lustige ist, es ist ja das Haus von, also da hat meine Schwiegermutter ist in dem Haus hier groß geworden, das gehört ihr auch noch, und das Zimmer vom Kleinen, das war, bis sie 18 war, ihr Zimmer, und ich frage mich immer, wie man mit älter als 6 in diesem Zimmer überhaupt sich noch bewegen konnte, aber sie hat es anscheinend ertragen und auch ertragen, dass ihr Vater ein Klavierzimmer hatte, das also unbenutzt war.
Okay, ja, aber irgendwann ab 8 oder so gammelt man doch eh nur im eigenen Bett rum und geht höchstens mal raus, um sich was zu essen zu holen. Also ich hätte da in ein sehr kleines Zimmer gepasst zwischen 8 und
unter
28.
Die Treppe,
ja. Ja, genau. Genau.
Ja, mich hat das auch vollkommen kalt erwischt. Weil ich auch dachte, meine 2 Mädels, die 4 Jahre auseinander sind, können bestimmt, bis sie so 18 und 22 sind, in einem Zimmer wohnen. Und das hat man mir dann viel, viel früher vermittelt, dass das wohl nimmer geht. Und das hat mich dann den Luxus meines eigenen Musikzimmers gekostet.
Das ist
bitter. Wenn ich vorher alles gewusst hätte, aber sagt dann ja keiner.
Ja. Ja, deshalb, naja, okay.
Und es hat jetzt auch zur Folge, dass also... Ich habe bisher im Arbeitszimmer noch geschlafen und jetzt kehre ich also ins Ehebett zurück. Jetzt schauen wir mal, wie das wird.
Ja, bei uns steht halt jetzt das Ehebett im Musikzimmer.
Wir drücken die Daumen. Ich drücke euch beiden,
ja,
euch
allen die Daumen. Ja, das liegt halt vor allem dran, dass wir beide nachts
arbeiten.
Durchaus laut sind, also beim Schlafen.
Ah, okay. Aber es gibt ja Ohren.
Genau.
Jetzt sind wir und ja doch noch ein bisschen privat geworden.
Ja, genau. Und ich zum Einschlafen auch immer Hörbuch höre. Das muss echt? Man dann auch was entwickeln, dass es. Naja, das wäre ja sonst verlorene Zeit. Sonst. Ich habe ja, weil der Uli war ja völlig entsetzt, dass ich das von ihm empfohlene Pandemiebuch so schnell gelesen hatte.
Wo ich jetzt auf Seite 270 bin, glaube ich.
Wenn ich das in 10 Tagen.
Weil du es dir hast vorlesen lassen.
Genau.
Ah, das ist natürlich ein.
Und am besten so in 1,6-facher Geschwindigkeit, damit man auch die Atempausen weglässt. Dann passt das alles.
So was das bei mir gar nicht funktioniert, ne? Sich was vorlesen lassen. Also das Einzige, was dann noch funktioniert, ist John Sinclair Geisterjäger. Das kann ich dann intellektuell noch so irgendwie nachvollziehen. Und bei einem anderen schweife ich dann gedanklich immer ab und dann was? Also ich mag das gar nicht.
Ja, mache ich auch schon.
Hörbücher geht bei mir nicht.
Habe ich, glaube ich, zuletzt gemacht, als es so noch diese Discman-Dinger gab, was, glaube ich, auch schon wieder 50 Jahre her ist oder sowas, aber Hörbuch. Die
kommen wieder.
Ja. Ja, und zum Einschlafen sowieso nicht. Zum Einschlafen trinke ich Bier oder lese Bücher.
Also anders kriege ich meinen Kopf aber auch nicht zur Ruhe. Ich muss dann tatsächlich auf was hören.
Okay, lesen geht nicht.
Nee, weil da muss ich das Buch irgendwann weglegen, dann bin ich ja wieder wach.
Ja, oder, ja, da kann ich dir jetzt auch nicht.
First World Problems.
Allerdings, ja. Aber.
Dementsprechend habe ich jetzt ein Stirnband mit eingebauten Kopfhörern, die sich mir aufziehen zum Schlafen,
jetzt damit ich zwei Kopfkino Frauen nicht hören. Ich habe jetzt ganz blöde Bilder vor Augen.
Das kann man auch zum Joggen verwenden, hat man mir gesagt. Das mache ich aber nicht. Also Joggen.
Es war sehr schön. Wir hatten mal eine Kindergarten-Adventsfeier, glaube ich, oder Laternen-Dingsbums, noch in Zeiten vor der Pandemie. Und da kam eins der Kinder mit so einem Stirnband mit eingebauter Taschenlampe. Und da hat mein Freund Kerim den sehr guten Witz gemacht, ihn zu fragen, ob er live streamt. Fanden dessen Eltern aber nicht ganz so witzig. Ich schon. Ich lache heute noch drüber. Naja, Witze auf Kosten der Kinder finde ich sehr gut.
Führt auch dazu, dass du aus WhatsApp-Gruppen fliegst, nein? Oder?
Ja, genau. Habe ich kürzlich gesehen, dass ich da immer noch drin bin. Aber
naja, gut. Aber alle anderen sind raus.
Alle anderen sind raus und haben mich da allein gelassen mit meinen Gags. Gut, wird mir hier auch irgendwann drin. Schau einer an, jetzt steht hier schon 1:11. Ich glaube, wir müssen mal langsam ins
Was,
Leben.
Ist 1:07.
Ja, siehst du? Dann du
bist
ja
länger auf.
Ja, ich habe, glaube ich, mehr Quatsch aufgenommen. Habt ihr noch was oder Gerich?
Gerich.
Gleich. Wer war es denn letzte Woche? Ich hab's wieder vergessen.
Ja, auch. War ich das?
Frankie Nitschke.
Ah, ja, stimmt. Nitsche.
Nitsche.
Ja. Frank Nitsche, Bamberger Fußballlegende. So. Einer von 5 Spielern, die damals die Spielerrevolte verweigert haben. Nicht Rudi Stenzel, der war auch dabei, aber.
Ja. Bevor wir dazu kommen, ich soll vom Andi, damit der nicht unerwähnt Grüße. Bleibt. Grüße. Er nominiert als Jablonski der Woche Jablonski.
Okay, was hat er denn diesmal wieder gemacht?
Der war in der Bundesliga tätig und hat das Foul zum Elfmeter bei Hertha gegen Freiburg gepfiffen. Ah. Das keins war.
Das keins
war? Sagt er. Ich hab's nicht gesehen.
Ich hab's gesehen, kann mich aber nimmer dran erinnern. Aber dass gegen die Hertha gepfiffen wurde, oder? Also für Freiburg? Ja, dann war das doch okay.
War mit Sicherheit legitim.
Tobi hat uns einen Gleich geschickt im September. Und ich habe ihn leider vergessen.
Kommt nichts weg bei uns.
Kommt nichts weg. Er hat mich aber dran erinnert. Und deshalb, ich bin mir nicht sicher, ob ich ihn nicht in der Zwischenzeit schon mal gebracht habe und ihn jetzt einfach ein zweites Mal bringe, weil ich mich nicht dran erinnern und Tobi vielleicht auch nicht jede Folge hört. Ich habe ihn noch ein bisschen ausgebaut. Ich lese mal vor, ne? Mhm. Ich habe vorhin gemerkt, dass ich, während ich diese ausgebauten Passagen geschrieben habe, immer statt Gerch seinen Namen geschrieben habe. Deshalb hoffe ich jetzt, dass die alle heraus sind. Also, Gerch begann in einer Stadt mit dem Fußballspielen, in der ein späterer deutscher Bronzemedaillengewinner im Ringen bei den Olympischen Spielen geboren wurde. Als dieser Ringer zur Welt kam, spielte Gerch allerdings schon seit 7 Jahren beim größten schwäbischen Verein außerhalb Baden-Württembergs. Gerch reifte dort zum Juniorennationalspieler und schaffte es auch in die deutsche Olympia-Auswahl. Gerch wurde Stammspieler in der Regionalliga, ehe er zum 1. FC Nürnberg wechselte und mit diesem direkt aus der Bundesliga abstieg. Gerch kam in dieser ersten Spielzeit allerdings kaum zum Einsatz, weil der Sprung offenbar zu groß war. Insgesamt aber lief Gerch 84 Mal für den Club auf, wurde zweimal Zweitligameister, schoss dabei allerdings nicht ein einziges Tor. Beliebt war Gerch nicht bei allen im Verein, obwohl er sehr lange, sehr regelmäßig einen Platz in der Startelf inne hatte. Natürlich will ich, dass er geht, sagte einer seiner Mitspieler, als es Transfergerüchte um Gerch gab. Es wollen ja eigentlich alle im Verein, dass er geht. Wirklich verabschiedet aus Nürnberg hat sich Gerch aber erst ein Jahr nach diesen Worten. Immerhin, das Interesse an ihm bestand. Zwei Deutsche und ein italienischer Erstligist buhlten um seine Dienste. Gerch sah seinen Abschied aus Nürnberg deshalb nicht als Abschied. Selbst eine WM-Teilnahme hielt er noch für möglich. Man braucht einfach große Ziele im Leben, sagte Gerch. Er wechselte dann zu einem Verein, bei dem gerade dessen zukünftiger Sportdirektor sein Abschiedsspiel gegeben hatte. Gerch wurde nicht richtig glücklich. Das berühmteste Zitat aus seiner Zeit dort lautet: Ich hatte zum Essen Wein, danach Bier, das ist mir nicht bekommen, es tut mir leid. Seinem Arbeitgeber tat es auch bald leid, man ging getrennte Wege. Gerch hatte nach eigenen Aussagen ein Angebot eines international bekannten Vereins, allerdings kam die Zusammenarbeit nicht zustande. Die haben dann einen Franzosen geholt, sagte Gerch, als er längst bei einem international sehr unbekannten Verein kickte. Gerch war in der Provinz gelandet, zu den Sehenswürdigkeiten seiner neuen Heimat zählte ein Reiseführer, unter anderem den Fernsehturm und ein Ölindustriemuseum. Alt werden, sagte Gerch, möchte ich hier nicht. Wurde er auch nicht. Nach nur einem halben Jahr ging es nach Österreich und dann wieder etwas weiter in den Norden. Hier spielte Gerch noch einmal Fußball auf gehobenem Niveau, beendete aber nach dem Ausstieg des Hauptsponsors seine Karriere. Heute arbeitet Gerch für den Hauptsponsor eines Zweitligisten, ist wie sein Vater als Trainer im Amateurbereich tätig und macht sich ansonsten gute Gedanken. Das war's. Zah! Uli Dickmeier, aber ich weiß, warum er es erraten hat. Ja.
Stimmt, oder?
Ja. Von Flo Zenger kommt nichts, das freut mich.
Ich überlege.
Ja. Also dass Uli Dickmeier ihn rät, wusste ich, als ich eine Stelle eingefügt habe, die Tobi nicht dabei hatte. Und
ja. Ich weiß welche, ja.
Ja. Eine sehr lustige Geschichte. Naja, Flo Zenger darf noch ein bisschen...
Also ich habe eine Vermutung. Ich schicke mal die Vermutung. Moment, wo bist du? Ich kann es eigentlich in die Gruppe schreiben, weil der Uli hat ja schon gelöst.
Ja, genau. Florian schreibt, ich habe dich als Florian abgespeichert. Ja, auch richtig. Auch. Na, herzlichen Glückwunsch.
Braucht sehr halt gut. Ein wenig länger.
Ich hätte ihn länger. Nicht erraten, aber naja, doch mit der Passage hätte ich ihn, glaube ich, auch erraten. Wobei, nee, wollen wir ehrlich bleiben. Vielen Dank euch beiden. Nächste Woche
wird sich zeigen, ob es einen Podcast
gibt. Wird sich zeigen, ob es nach dem HSV-Spieler einen Podcast gibt. Uli Dickmeier schneidet den zusammen, nachdem ich ihm einen Crashkurs gegeben habe. Wer immer ihm helfen will und technisch einigermaßen talentiert ist, meldet euch bei @DJDinkel auf Twitter.
Ich habe bei deinem Crashkurs ungefähr so viel verstanden wie vorhin bei Florian Zengers Monolog über Expected Goals.
Das
wird ein Desaster.
Wir werden es sehen. Euch beiden vielen Dank fürs Zuhören und
gerne.
Schöne Woche.
Schönen Urlaub dir.
Ja, und vielen Dank.
Und ich habe erst Urlaub.
Ja.
Ich muss bloß eher zurück.
Ja. Bis denn. Und ich muss länger bleiben. Also, tschüss.
Ciao.
Ciao.
mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de.